Was ist bloß aus unseren Abenteuern geworden?
Dichter, Schriftsteller, Erzähler zu sein, darauf erhebt Christoph Ransmeyer keinen Anspruch. Viel lieber will er ein Abenteurer sein, ein Ahnungsloser, der die Welt erkundet. Nicht bloß beurteilen will er sie, sondern erfahren, durchwandern, umsegeln, erklettern, durchschwimmen, notfalls auch erleiden. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Christoph Ransmeyer. Was also?
Es ist bloß aus unseren Abenteuern geworden, die uns über vereiste Pässe, über Dünen und so oft die Highways entlang geführt haben. Durch Mangrovenwälder hat man uns ziehen sehen, durch Grasland, windige Einöden und über die Gletscher, Ozeane und dann auch Wolkenbänke hinweg zu immer noch entlegeneren inneren und äußeren Zielen. Wir haben uns nicht damit begnügt, unsere Abenteuer einfach zu bestehen, sondern haben sie zumindest auf Ansichtskarten und in Briefen, vor allem aber in wüst illustrierten Reportagen und Berichten der Öffentlichkeit vorgelegt und so insgeheim die Illusion gefördert, dass selbst das Entlegenste und Entfernteste zugänglich sei wie ein Vergnügungsgelände, ein blinkender Lunapark. Die Illusion, dass die Welt durch die hastige Entwicklung unserer Fortbewegungsmittel kleiner geworden sei und etwa die Reise entlang des Äquators oder zu den Erdpolen nunmehr eine bloße Frage der Finanzierung und Koordination von Abflugzeiten. Aber das ist ein Irrtum. Unsere Fluglinien haben uns schließlich nur die Reisezeiten in einem geradezu absurden Ausmaß verkürzt, nicht aber die Entfernungen, die nach wie vor ungeheuerlich sind. Vergessen wir nicht, dass eine Luftlinie eben nur eine Linie und kein Weg ist. Und dass wir, physiognomisch gesehen, Fußgänger und Läufer sind.
Mit diesen programmatischen Andeutungen begann Christoph Ransmeyers erster Roman. Seither sind etwas mehr als 40 Jahre vergangen. Mehrere Romane folgten, einige Gedichte, wenige Dramen und immer auch Erzählungen. Anders als die Romane, die aus dem Raum der Imagination, der Fantasie, des Traums entstanden sind, sind die Erzählungen der Wirklichkeit geschuldet, der Erfahrung, die Christoph Ransmeyer bei seinen Reisen machte. Es sind seine Erfahrungen der Welt.
Die Sammlung dieser Geschichten erschienen dann in Büchern, die Titel trugen wie »Der Weg nach Surabaya« oder »Atlas eines ängstlichen Mannes«, »Als ich noch unsterblich war«, »Die Verbeugung des Riesen« oder zuletzt »Egal wohin, Baby«.
Hören Sie nun die Erzählung »Der Weg nach Surabaya«.
Ich erinnere mich an das Ende einer Regenzeit im Osten Javas. Wir fuhren damals an den Abhängen des Vulkans Arjuna entlang nach Surabaya. Wir, das waren die Fahrgäste eines offenen Lastwagens, der ohne Fahrplan überall dort Halt machte, wo einer mit erhobenem Arm am Wegrand stand und sein Haus oder sein Dorf verlassen wollte. 25, vielleicht 30 Reisende hockten oder standen wir dicht gedrängt auf der Ladefläche. Manche von uns mit nur leichtem Gepäck, andere mit ihrer ganzen Habe. Auch das war nicht viel. Die Straße war von den Rinnsalen und Sturzbächen eines morgendlichen Wolkenbruches zur Furcht. Und schon unter der Vormittagssonne aber wieder so ausgedörrt, dass alles Land hinter uns in einer Staubwolke versank. Ich stand damals zwischen einem Geflügelhändler aus Malang und einem Turm aus Hühnerkäfigen in der ersten Reihe auf das Dach der Fahrerkabine wie auf ein Pult gestützt, konnte durch ein schmales Fenster den Rücken des Fahrers und über das heiße Blech des Daches hinwegsehen, wie uns die Straße aus Schlaglöchern und trockenen Bachbetten ansprang. Langsam, sehr langsam schaukelten wir auf die Küste zu und waren doch schnell genug, um schließlich ein zweites Fahrzeug einzuholen, einen offenen Lastwagen, der dem unseren an Größe und Überladung glich. Er war mit Hirten oder Schlachtern besetzt. Sie drängten sich ebenso aneinander wie wir, nur dass zwischen ihnen auch noch Ziegen standen, Schafe mit grellen Farbzeichen in der Wolle und kleine schwarze Schweine, wie man sie auch entlang unserer Route zwischen Reisfeldern und hellgrünen, raschelnden Bambuswäldern sah. Die vorausfahrenden Hirten oder Schlachter zu überholen war unmöglich. Die Hänge fielen steil ab, die Straße war schmal und zeichnete in unzähligen Kurven und Serpentinen den Faltenwurf des Vulkans nach. Also nahm unser Fahrer die Geschwindigkeit der Vorausfahrenden an, folgte ihnen aber so dicht, dass wir in ihrem Staub allmählich fahl wurden und durch den Motorenlärm das Quieken der Schweine und dann auch das hohe Kichern eines Mannes hörten, dem eine der Ziegen den Schweiß vom Hals leckte. Wie wir selbst und die Dörfer hinter uns, verschwanden auch die Vorausfahrenden im Staub, wenn die Fahrt schneller wurde, und winkten uns jedes Mal zu, wenn sie daraus wieder erschienen. Einige von uns, darunter auch ich, winkten zurück. Wir gewöhnten uns aneinander. Als wir im Schritttempo ein kilometerlanges baumloses Hochplateau durchquerten, wurde das Blechdach, auf das ich mich stützte, so heiß, dass ich aus meiner Tasche eine Zeitung nahm, um sie unter meine Ellbogen zu breiten. Es war eine reich bebilderte Tageszeitung, die ich einem Jungen abgekauft hatte, als im Getümmel einer Ortsdurchfahrt eine Schar von Verkäufern, Obsthändler, Spielzeugmacher, Wasserträger und Garköche mit ihren Karren unser Fahrzeug umdrängte. Bemalte Sonnenschirme und kunstvoll geflochtene Hüte waren uns angeboten worden, Kissen aus Gras, dazu Mangos, Lychees, Jackfruits, Honigbananen und Sternfrüchte, Glückslose auch und eben auch Nachrichten aus Java und dem Rest der Welt. Papier, mit dem ich später die durchnässten Schuhe in meinem Gepäck ausstopfen wollte. Als nun einer der vorausfahrenden Hirten oder Schlachter diese Zeitung in meinen Händen sah, hielt er seine Fäuste vor die Augen wie ein Fernglas und lachte. Meinte er tatsächlich mich? Ich strich die Zeitung glatt, hob sie hoch, zeigte ihm die Titelseite. Ein Fußballspieler war darauf zu sehen, der in Hüfthöhe über dem Boden zu schweben schien. Der Mann flog einem unsichtbaren Ball nach und auf einen Sieg oder eine Niederlage zu. Ich konnte Überschriften und Bildunterschriften ebenso wenig verstehen wie den Rest des Textes. War er doch in jener Kunstsprache abgefasst, die auf den 11.000 unbewohnten und 6.000 bewohnten Inseln Indonesiens als Landessprache gilt. Diese Bahasa Indonesia ist einfach und vielfältig zugleich, ein Konglomerat aus dem Malaiischen, Sundanesischen, Javanischen und nahezu 300 weiteren Sprachen und Dialekten des Archipels, übersät mit Begriffen aus dem Hindi, dem Arabischen und dem Chinesischen, ist diese Sprache aber nicht nur der aus 1000 Buchten zurückschlagende Widerhall in einem Labyrinth der Kulturen, sondern bewahrt mit ihren niederländischen Lehnwörtern auch die Erinnerung an Kolonialherren, die hier noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wüteten. Eine Hilfssprache also, die einen Waranjäger aus Borneo oder Neuguinea mit einem Busfahrer aus Sumatra und einem Steuerbeamten aus Jakarta sprechen lässt, ohne das Gespräch in eine der sogenannten Weltsprachen zu zwingen. Ich verstand zwar nicht, was über und unter den Bildern geschrieben stand, konnte aber die Wörter immerhin lesen. Weil nach politischen und militärischen Niederlagen der europäischen Eroberer schließlich doch das lateinische Alphabet über andere, rätselhaftere Schriften triumphiert hatte. Der Hirt oder Schlachter vor mir freute sich über das, was er sah oder verstand und bedeutete mir mit dem Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand das universale V. Seine Mannschaft hatte offensichtlich gewonnen. Damit wurden nun aber auch seine Freunde oder Mitreisenden auf mich oder den dahin segelnden Fußballspieler aufmerksam. Sie riefen etwas, das ich nicht verstand. Immer wieder, bis ihr Wort oder besser Zeichenführer eine wegwerfende Geste machte, die ich als Umblättern bedeutete. Auch das geschah. Es war nicht einfach. Der Fahrtwind schlug mir die Blätter, die ich nun eines nach dem anderen hochhielt, immer wieder ins Gesicht. Die Straße war zwar nicht breiter, aber besser und wieder schattig geworden. Ich zeigte den Vorausfahrenden Bilder von Bewaffneten oder Verwundeten oder Toten, die in zwei Reihen vor einem Panzerfahrzeug lagen. Auch an ein Haus ohne Dach erinnere ich mich, an eine Zeremonie, eine Amtsübergabe in irgendeinem prunkvollen Saal, an einen Fahnenwald vor einem schwarzen Himmel und an eine Frau, die bis an die Brust in der Flut stand und etwas rettete, ein Bündel, ein Kind, Feuerholz oder ein eingewickeltes Kind, was sie hoch über ihrem Kopf hielt, war nicht zu erkennen. Der Abstand zwischen uns und den Hirten oder Schlachtern wurde größer, schrumpfte dann wieder zur nächsten, allernächsten Nähe, blieb aber insgesamt gleich. Ein Überholen war auch nach 10, 15 Kilometern nicht zu denken. Die Vorausfahrenden hatten ihre Aufmerksamkeit meiner Zeitung zugewandt und waren zu einem von der Fahrt geschüttelten Publikum geworden, das jetzt nicht nur sehen, sondern auch hören wollte. Der Wort- oder Zeichenführer zeigte jedenfalls mit den zum V gespreizten Fingern auf seine Augen, schrieb imaginäre Zeilen in die Luft und machte dann, wie mir schien, den Schnabel einer Ente oder irgendeines anderen schnatternden Vogels nach und ich meinte zu verstehen, lies vor. Also begann ich den Vorausfahrenden unter dem Gelächter der Reisenden beider Lastwagen eine Überschrift zuzurufen und noch eine und las schließlich den ganzen Text unter dem Bild des Fußballspielers vor, schrie mehr, als ich las, die Geschichte vom fliegenden Mann. Da die lateinisch geschriebene Bahasa Indonesia für einen deutschsprachigen Fremden nahezu phonetisch zu lesen ist, wurde dieser Vortrag nur dann schwierig, wenn eine Steigung den Fahrer zum Schalten zwang und jedes Wort im Diesellärm unterging. Bahasa bedeutet in dieser Sprache übrigens Sprache und Orang heißt Mensch. Zunge, Lidah, Wort, Kata, Feuer, Api, Zeit, Waktu, König, Raja, Wunde, Luka, Sonne, Matahari und Laut, das Meer. Ein bisschen verdächtig klingt eigentlich nur das Wort für Schriftsteller, Penulis. Ich las also Satz für Satz Worte, die ich nicht verstand. Ich weiß nicht, ob alle meine Zuhörer lesen konnten, wusste aber, dass sie verstanden, was ich las. So fuhren wir an Kakaoplantagen vorüber, fuhren unter ungeheuren, grellweißen Kumuluswolken dahin, die sich über den Vulkan auftürmten und seinen Kegel bis in die Stratosphäre zu überhöhen schienen. Ich weiß nicht, ob meine Zuhörer mich für einen rotköpfigen Narren oder bloß für einen etwas plump gestalteten Ausländer hielten, mit dem die Fahrzeit schneller verging. Sie klatschten gelegentlich, lachten oft Und einer, der ein schwarzes Ferkel zwischen seinen Beinen eingeklemmt hielt, zog dem Vieh manchmal die Ohren hoch wie einer Fledermaus. Wobei das Schweinchen, das sich wand und vergeblich zur Wehr setzte, dadurch zur äußersten Aufmerksamkeit zwingen wollte oder bloß in die Karikatur eines Zuhörers verwandeln, auch das weiß ich nicht. Masi Brapa Jauke Surabaya. Wie weit ist es noch bis Surabaya? Als der Vulkan schließlich im Dunst hinter uns allmählich eins wurde mit dem Himmel, uns die Bergstraße zur Küste abfiel, an der schon das weiße Band der Brandung und das Graue der Nationalroute rauschte, hatte ich die Zeitung längst wieder zusammengefaltet, war nur noch das Meer und die Motoren zu hören. Die Reisenden dösten, hielten sich müde an den Bordwänden fest, schwankten der Erleichterung einer staubfreien Asphaltstraße entgegen, obwohl also längst wieder alles beim Alten. Und eine Geschichte gelesen, erzählt und vielleicht auch schon wieder vergessen war, brachte der Abschied noch einmal Leben ins Publikum. Gemeinsam hatten wir aus Zeichen und Lauten eine Sprache, aus einem Spiel eine Geschichte und aus der Straße eine Zeile gemacht. Und waren uns doch während der ganzen Reise nicht so nahe gekommen wie in den Augenblicken des Abschieds. Noch bevor wir in den Strom der Nationalroute einbogen, nützte unser Fahrer die Breite einer langgezogenen Kurve, um hupend und blinkend zum Überholmanöver anzusetzen. Und was dann geschah, war so heiter, so federleicht und selbstverständlich, als sei es längst zwischen uns abgesprochen. Denn als unsere Fahrzeuge 4 Sekunden nebeneinander auf die Einmündung zurollten, streckten einige der Hirten oder Schlachter ihre Arme aus, die Handflächen offen, und einige von uns, darunter auch ich, klatschten mit ihren Händen dagegen. Einen Gruß oder einer dem anderen einen freundlichen Applaus. Dann übergab ich dem letzten von ihnen im letzten Augenblick und wie einem schon zurückfallenden Staffelläufer die Zeitung, die Geschichte vom fliegenden Mann. Slamat Shalan, Slamat Tingal, gute Reise, leben Sie wohl. Auf die von Lastwagen zu Lastwagen gerufenen Wünsche konnte ich endlich ein Wort aus dem Gedächtnis zurückschreien. Es war das erste, das ich in der Sprache meiner Zuhörer lesen und verstehen und sprechen gelernt hatte. Trimakaji, Trimakaji. Das bedeutet, ich danke Ihnen.
Christoph Ransmeier bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein, aufgenommen beim 28. Philosophikum Lech am Arlberg. Nächste Woche hören Sie aus der Reihe Kunst im Gespräch in Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten eine Diskussion mit Staatssekretär Sepp Schellhorn, der Mitbegründerin von ASOP, Helga Rappel-Stadler und Dasha Karetnikova. Sie erzählt eine Geschichte über die Reise ihres Vaters zu dessen Kindheit im Gulag. Zu sehen ist die Fotogeschichte in der Galerie Fotohof in Salzburg bis 11. November 2025. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.